Hallo, hier ist der Alex heute mit einer Solo-Folge und tatsächlich muss ich sagen, bin ich einfach nur froh, dass die Woche rum ist, es ist wieder so viel passiert. Manchmal ist es auch in der Gründer-Journey einfach so, dass es extrem anstrengend ist, dass man heimkommt und einfach nur noch ins Bett fällt. Es ist echt extrem und jetzt erzähle ich euch mal, was alles so passiert ist.
Das Startup-Tagebuch von Alex und Corby.
Fangen wir mal mit dem Thema Marketing an. Das ist ja wirklich etwas, was wir sehr, sehr lange vernachlässigt haben. Wir haben hin und wieder mal ein Kundenfeedback auf Twitter gepostet und dann natürlich unser Fundraising-Announcement. Aber ansonsten war nicht viel los auf unseren Social Channels. Dadurch, dass Ali fleißig in unserem Team mitarbeitet und einen Marketing-Background auch hat, können wir das Thema jetzt endlich angehen und wir werden dabei vor allem auf Content-Marketing setzen, mit dem Ziel natürlich mehr Leads zu generieren, also mehr Kunden für unser Produkt zu interessieren. Im Moment ist es so, dass tatsächlich über 85% aller Neukunden von anderen Discord-Communities kommen. Das heißt, die sehen dort das Produkt in Action, denken sich, ja, das ist ja super cool, macht voll Sinn. Das möchte ich auch gerne in meiner Community haben. Beim Content Marketing gibt es verschiedene Kategorien, verschiedene Arten von Content, den man generell machen kann. Für uns ist es vor allem wichtig, dass wir Awareness für unsere Brand und das Produkt schaffen, um das Interesse bei Leuten zu wecken. Dafür haben wir 4 verschiedene Kategorien an Content, die wir jetzt tackeln werden. Einerseits Product Education. Da werden wir vor allem zeigen, was unser Produkt kann, wie man verschiedene Features des Produkts verwenden kann, weil da bekommen wir ja auch sehr oft Nachfragen. Ein typisches Beispiel ist, dass Kunden manchmal eine Antwort von unserem Bot editieren möchten, weil sie vielleicht noch ein bisschen Informationen hinzufügen möchten. Das Ganze können sie auch schon machen, nur wissen die meisten gar nicht, wie sie es richtig machen. Und das Ganze versuchen wir eben in einem sehr natürlichen Wege über unsere Social-Media-Kanäle jetzt unseren Kunden beizubringen, damit sie auch das volle Potenzial aus unserem Produkt rausholen können. Das nächste Thema ist Objection Handling. Das ist super wichtig. Das heißt, das sind Themen, die wir so in Kundengesprächen oft hören, die Kunden davon abhalten könnten, unser Produkt zu verwenden. Aber meistens hat man darauf ja auch eine sehr gute Antwort. Und die Idee mit den Social Media Posts zu dem Thema ist eben, diese Einwände direkt anzusprechen und mit einer guten Antwort zuvorzukommen, damit die Kunden nicht mehr davon abgehalten werden, unser Produkt auch zu verwenden. Außerdem werden wir auch weiterhin natürlich Customer Stories posten. Das heißt, Feedback von Kunden zum Produkt oder generell, wie gut wir Support aus unseren Kunden providen, wird auch regelmäßig auf unseren Social-Media-Kanälen kommen. Was nicht ganz so regelmäßig kommt, aber trotzdem hin und wieder kommen sollte, sind Behind-the-Scenes von mehr Company-internen Aktivitäten, wie zum Beispiel dem Tischtennisspielen, was wir letztes Mal gemacht haben. Diese Sachen sind natürlich jetzt nicht regulär planbar, da wir nicht jede Woche irgendwie ein neues Team-Event machen, aber helfen trotzdem, damit unsere Kunden ein bisschen die Gesichter hinter der Company kennenlernen können und dadurch auch ein gutes Gefühl bekommen. Also, falls ihr uns noch nicht auf Twitter oder LinkedIn folgt, ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, weil unser Ziel ist es tatsächlich, jede Woche einen Post jeweils für Product Education, einen für Objection Handling und einen für Customer Stories zu machen. Also 3 Posts pro Woche sollten auf alle Fälle jetzt die nächsten Wochen kommen. Und die Links zu unserem Twitter und LinkedIn-Account gibt es natürlich in der Beschreibung der Folge. So, Corby war ja diese Woche im Urlaub, was natürlich auch dazu beigetragen hat, dass es gar so anstrengend war. Ich meine, auch jetzt mit mittlerweile 3 Fulltime-Mitarbeitern ist auch sehr viel Management dabei, vor allem sind ja zwei davon erst im August dazugekommen. Das heißt, es ist auch noch sehr viel Onboarding-Arbeit. Vor allem der neue Engineer hat ja erst vor jetzt 2 Wochen angefangen und ist natürlich da jetzt auch noch nicht komplett tief drinnen, was unseren ganzen Programmcode und das Deployment angeht. Deswegen hat Corby erstmal alle Benachrichtigungen bezüglich Fehlern, die auftreten, an mich weitergeleitet. Das heißt, wir bekommen immer E-Mails, wenn ein Fehler bei unserem Live-Produkt auftritt. Und tatsächlich habe ich dann gemerkt, das kommt gar nicht mal so selten vor. Also ich glaube, gleich am ersten Tag, als Corby weg war, kam schon die erste Fehlerbenachrichtigung, was einen natürlich erstmal schon mal super nervös macht. Man checkt erstmal panisch, funktioniert das Produkt noch? Ist es noch alles live? Und dann, sobald das immerhin schon mal gewährleistet ist, versucht man zu verstehen, okay, was ist denn überhaupt jetzt falsch gelaufen, dass dieser Fehler überhaupt aufgetreten ist? Das heißt, man sieht seinen Callstack von den verschiedenen Funktionen, die aufgerufen wurden aus den ganzen verschiedenen Teilen unseres Programms. Aber ich kenne mich tatsächlich da fast gar nicht mehr aus. Das ist die Wahrheit. Also es war super schwer, da irgendwas für mich rauszulesen. Deswegen habe ich oft einfach dann den Fehler auf Resolved markiert, was bei unserem Programm dazu führt, dass sobald der Fehler wieder auftritt, bekommen wir wieder eine E-Mail. Und wenn man es eben nicht auf Resolved drückt, dann bekommt man für den gleichen Fehler nicht ständig E-Mails. Leider war es aber dann oft so, dass der gleiche Fehler öfter hintereinander aufgetreten ist, was natürlich auch nicht wirklich hilft, um sich sicherer zu fühlen, dass das Produkt wirklich weiterhin noch gut funktioniert. Zum Glück hat Corby abends, beziehungsweise zum Teil auch unter dem Tag, schon noch seine Nachrichten gecheckt und dann immer geschaut, ja, okay, ist das jetzt ein kritischer Fehler oder nicht? Das heißt, dann war immerhin wieder die Sicherheit da, okay, ist es jetzt nichts Kritisches, aber dann am nächsten Tag kam ein komplett neuer Fehler, den ich auch nicht kannte. Also es war wirklich ziemlich belastend, mental auch für mich. Zum Glück, das Produkt hatte keine Downtime oder irgendetwas, sondern hat weiterhin gut funktioniert. Also es waren keine wirklich kritischen Sachen, aber man wird natürlich trotzdem nervös und man muss es ja auch wirklich anschauen, ob nicht vielleicht doch etwas sehr Kritisches falsch gelaufen ist. Neben den Fehlern bekommen wir auch Benachrichtigungen, wenn unsere Kunden ihre Dokumentation verlinken, aber unser System es nicht schafft, den Inhalt dieser Webseiten auszulesen. Das kann verschiedene Gründe haben, kommt aber doch recht häufig vor. Das heißt, wir bekommen da immer eine Nachricht, dass eben 0 Seiten von dieser Dokumentation ausgelesen werden konnten. Und das ist natürlich super hilfreich, vor allem für wichtige Kunden, dass man das sehr früh sieht und sehr schnell reagieren kann, okay, vielleicht noch 1-2 Fixes einbaut, damit möglichst schnell dieses Wissen, das ja in der Dokumentation sich befindet, auch mit in das Wissen der AI bzw. des Bots mit aufgenommen werden kann, weil das hilft, sehr bessere Antworten zu formulieren. Allerdings ist es schon so, dass bei unserem aktuellen Setup das sehr, sehr, sehr häufig vorkommt, dass 0 Seiten ausgelesen werden können von verschiedenen Links, die da reingepastet werden. Deswegen ist es auch schon fast ein bisschen distracting, beziehungsweise nach dieser Woche mit den Benachrichtigungen, irgendwann ignoriert man das dann doch, weil man meistens ja nicht die Ressourcen hat, sich wirklich darum sofort zu kümmern. Trotzdem ist es auf alle Fälle gut, wenn man das ein bisschen monitort und schaut, dass wir das mit der Zeit verbessern. Apropos verbessern, eine weitere Sache, die wir auch schon wieder angehen, ist die Webseite zu verbessern. Die haben wir ja noch vor gar nicht allzu langer Zeit einmal komplett redesigned, zusammen mit unserem Designer, dem Miguel. Damals war es ja ein Redesign der Seite, die wir schon hatten. Wir haben noch ein bisschen den Content angepasst, sehr stark das Design verbessert, aber es war immer noch eine relativ kleine Landingpage Und durch einen Push von Ali, der der Meinung ist, dass es wichtig ist, dass wir uns als etwas reifere Company und Produkt darstellen sollen, kam es eben dazu, dass wir weitere Seiten zu dieser einen Website hinzufügen möchten. Also eine About-Seite, wo wir ein bisschen das Team vorstellen und unsere Story hinschreiben, eine Pricing-Seite, einen Blog hinzufügen. Leider mussten wir aber feststellen, dass unser aktuelles Tool, das wir für die Landingpage verwendet haben, das heißt Card mit Doppel-R, nicht mehr als eine Seite supportet und wir deswegen auf einen anderen Provider switchen müssen. Das war erstmal natürlich auch nicht so einfach. Es gibt da hunderte von Optionen an Landingpage-Bildern. Aber die Firma, bei der ich davor gearbeitet habe, hat auch letzthin ihre Webseite komplett neu designt. Deswegen habe ich bei denen mal nachgefragt, was die eigentlich dafür verwendet haben. Das hat sich herausgestellt als super guter Schachzug, weil sie haben uns Framer empfohlen und dieses Tool ist wirklich super gut für uns. Es ist für den Designer deutlich näher an Figma dran, was sehr gut ist. Gleichzeitig bietet es aber auch die Möglichkeiten für jeden leicht Änderungen an der Webseite vorzunehmen und es hat auch ein integriertes Content Management System, was wir für den Blog gut verwenden können. Also deckt das wirklich alle unsere Requirements sehr gut ab, kostet auch gar nicht so viel. Also das sieht echt super gut aus. Natürlich dauert das Ganze auch. Wir haben erstmal viel am Content gearbeitet mit Ali. Jetzt ist Miguel auch dabei, schon mal die ersten Seiten designtechnisch umzusetzen. Also da geht viel voran und hoffentlich schaffen wir es auch schon nächste Woche, das Ganze zu releasen. Das ist sehr ambitioniert, aber es würde mich natürlich freuen, euch diese Seite dann präsentieren zu können. Und ich hoffe, das hilft auch wirklich, unsere Company legitimer und reifer darzustellen. Also wir werden nicht krass auf Search Engine Optimization fokussieren. Das heißt, dass wir bei Google hochranken, weil unsere Kanäle für Kundenakquise sind ja via Social Media bzw. Discord. Also es ist bei uns gar nicht wirklich wichtig, dass wir bei Google groß ranken, sondern eben, dass das Image, das die Webseite abgibt, einen guten Eindruck macht. Da ich ja gerade auch schon angesprochen habe, dass wir auch das Pricing jetzt public auf der Webseite platzieren wollen, müssen wir natürlich auch schauen, dass wir es einerseits einheitlicher machen und andererseits auch wirklich das richtige Pricing gefunden haben. Dafür wird auch ein großer Teil unserer Arbeitszeit nächste Woche reingesteckt werden, um nochmal alle Kundenfeedbacks bezüglich des Pricings zu sammeln und daraus nochmal zu definieren, okay, wie sehen jetzt unsere aktuellen Pläne aus, die wir dann eben publik machen wollen. Und das wird natürlich nochmal super spannend. Und es ist natürlich auch super wichtig, dass man einerseits schaut, ja, dass man möglichst viele Kunden bekommt, aber natürlich trotzdem noch irgendwo ein Margin hat, um am Ende auch Gewinn zu machen. Das und vieles mehr, Corby ist ja auch wieder zurück, gibt es dann wieder in der nächsten Folge. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Boom! Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.